Hey Julia, ich bin's, Diana. Also wir haben ja schon viel über Östradiol gesprochen bei Mino an mich, aber einen Aspekt haben wir noch ganz, ganz wenig beleuchtet und das ist der Effekt auf die Haut. Und ich meine jetzt hier auch nicht das Östradiol aus einer Hormonersatztherapie, das sozusagen durch den ganzen Körper zirkuliert, sondern äußerlich aufgetragenes Östradiol in Cremes, die aber so niedrig dosiert sind, dass nichts ankommt im Blutkreislauf. Und ja, jetzt bitte nicht erschrecken, Hormone gegen Falten, das geht ja gar nicht wegen Brustkrebsrisiko und so. Ich habe mich dem Thema jetzt einfach mal journalistisch genähert und jemanden gesucht, der drauf wissenschaftlich gearbeitet hat und versucht, ein wertfreies Gespräch zu führen. Ich fand es super interessant. Ich will aber auch nochmal verweisen auf die Folge 149 mit Dr. Katrin Schaudich, wo wir eben das Brustkrebsrisiko einer systemischen, also einer Hormonersatztherapie, wo das Östradiol zirkuliert im Körper, ganz genau auseinanderklamüsern und wo halt klar wird, dass es viel, viel niedriger ist, als ja, die meisten von uns denken. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Professor Dr. Christiane Bayerl. Die Hautärztin ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Schmidt Kliniken in Wiesbaden und beschäftigt sich schon lange mit Strategien gegen Hautalterung und Östradiol als Inhaltsstoff von Antifaltencremes. Herzlich willkommen, Professor Bayer.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Begrüßung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich fand es auch irre interessant, mich in den letzten Tagen mit Östradiol gegen Falten zu beschäftigen. Und ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Also wir reden ja heute ausschließlich über topisches Östradiol. Also Östradiol, das man auf die Haut aufträgt und das auch nur dort wirken soll. Ne? Warum wird da so wenig drüber geredet? Weil das tut ja was in der Haut. Oder ich frage mal so, wundert Sie das auch, dass so wenig drüber geredet wird? Und zweitens, warum glauben Sie, ist das so?
Also es ist prinzipiell ja schon mal eine Hemmschwelle, über Anti-Aging zu sprechen, ne? Weil die Menschen denken, ist es denn überhaupt zulässig, dass ich jünger aussehen will? Soll ich mich nicht akzeptieren, dass ich alt werde? Und das gilt aber für alle Methoden, die man anbieten kann fürs
so
Anti-Aging.
Sieht's aus.
Genau. Und speziell fürs hormonelle Anti-Aging, das ist etwas, was man nicht einfach über die Theke kaufen kann. Das ist etwas, was ärztlich rezeptiert werden muss. Und das ist dann schon auch eine Hemmschwelle. Und Hormone sind so ähnlich besetzt wie Antibiotika oder Schmerzmittel und dann kommen Hormontherapien. Also es wird schon als etwas wahrgenommen, was ganz intensiv medizinisch ist und was man nicht so aus der Palette der kosmetischen Angebote her kennt.
Aber wissen Sie, wenn ich irgendwie über Botox nachdenke, dafür müsste ich ja auch zum Hautarzt. Ich habe das Gefühl, da wird viel mehr drüber gesprochen.
Das hoffe ich, dass das beim Hautarzt appliziert wird und nicht irgendwo analog Filler to go angeboten wird mit einem Glas Sekt in der einen Hand und der Spritze in der anderen Hand. Ja, also es ist wesentlich mehr als Medikament wahrgenommen und weniger als kosmetisches Anti-Aging-Präparat wahrgenommen. Hängt natürlich auch mit dem medizinischen Einsatz zusammen, weil die Hormon-Replacement-Therapie ist ja etwas, was ärztlich rezeptiert wird und was medizinische Indikationen hat und ja auch gerade eine Renaissance erfahren hat mit dem Schutz vor Alzheimer und der Hilfe für den Knochen und so weiter und so weiter. Aber dass das auch topisch möglich ist, ist dann nicht so intensiv bekannt.
Naja, und ich glaube, wenn das Stichwort Östradiol fällt, dann ist halt auch immer gleich wieder die ganze Hormonangst da. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber ich denke schon, dass da auch die WHI-Studie, also ich glaube, die kennen unsere Hörerinnen, ne, die große Studie von Anfang des Jahrtausends, die große, schwere oder viele Nebenwirkungen aufgezeigt hat von synthetischen Hormonen. Ich glaube schon, dass das auch nachwirkt. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, die ist ja aber eigentlich längst revidiert worden, nicht? Und wurde eigentlich ganz gut erklärt, dahingehend, dass eine sehr alte Population eingeschlossen wurde und so, dass die Daten ja doch eine gewisse Bias haben. Aber das ist wahrscheinlich nicht so intensiv diskutiert worden, wie zunächst mal die erschreckenden Effekte.
Ja, wobei jetzt so mit dieser Meno-Bewegung, sag ich mal, wird da ja schon viel drüber gesprochen und das ändert sich ja auch. Ich habe nur das Gefühl, beim topischen Östradiol ändert sich es irgendwie noch nicht. Dabei, ich habe jetzt geguckt, ne, sie haben vor 5 Jahren, 2020, auf 5 Seiten in der Zeitschrift Der Hautarzt, heute übrigens die Dermatologie, die sich an alle ihre Kolleginnen und Kollegen richtet, über topisches Östradiol geschrieben. Also eigentlich könnte das ja jede irgendwie wissen, oder es ist, zumindest ist die Information leicht zugänglich. Meinen Sie, dass die Ärzte vielleicht selber auch Angst davor haben oder sich einfach nicht damit beschäftigen wollen?
Ich weiß nicht, ob das so in der Angebotspalette mit drin ist. Das ist ja denkbar einfach, ne? Also wir haben verschiedene topische, also in Cremeform Anti-Aging-Angebote. Und da ist die Hormontherapie ja eine basale Therapie, die allerdings ein bestimmtes Altersfenster der Patientinnen, für die es möglich ist, voraussetzt. Also es würden eher die ganz jungen Frauen wegfallen, die eine Hormontherapie nicht brauchen, weil ihre Hormonrezeptoren noch besetzt sind. Und es würden dann auch die sehr alten Damen nicht in das Therapieraster fallen, weil sie vom Hormonrezeptor bereits runtergefahren sind, also einfach nicht mehr so viele Rezeptoren vorhanden sind, an die das Östradiol dann andocken kann. Sodass wir ein enges Zeitfenster haben von vielleicht 10 oder 15 Jahren, wo diese Therapie möglich ist. Und insofern finde ich es schon schade, wenn für dieses Zeitfenster die Therapie nicht angeboten wird, weil die eben sehr effektiv ist. Und deshalb bemühen wir uns eben in unseren Teaching-Maßnahmen für unsere jungen Assistenten in der Erziehung oder eben mit solchen Publikationen und Übersichtsarbeiten und Zusammenfassungen der wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, zu motivieren, dass das eine gute und eben evidenzbasierte Therapie ist. Und da haben wir eine ganze Abfolge von Therapien, die besonders evidenzbasiert sind und andere, die eher so in die Sammlung, na, man hat's auch mal versucht, fallen.
Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Aber ich möchte noch mal fragen, glauben Sie, die Kollegen und Kolleginnen haben auch Angst davor, sind deswegen so zurückhaltend?
Das glaube ich nicht. Man kann so gut beim Patienten nachfragen, wie die Patientenangst ist, dann würde man es nicht tun. Ne? Also wenn da dann Abwehr kommt und sagt, meine Mutter hatte Brustkrebs, dann ist mir irgendwie komisch dabei, dann verfolgt man die Therapie nicht weiter. Ne? Also das kann man denkbar einfach nachfragen in der Anamnese.
Kann es nicht vielleicht auch einfach sein, dass man mit Botox und Laser und all diesen Methoden viel mehr Geld verdienen kann? Weil das ist ja ein einfacher Wirkstoff oder kein so teures Verfahren.
Ja. Ich glaube nicht, weil wir brauchen so eine ganze Palette von Angeboten. Also es gibt keinen Patient, der eigentlich nur nach Filler oder nur nach Botox fragt, sondern der fragt ja, und was soll ich zum Waschen nehmen und was soll ich zum Duschen nehmen und was soll ich für eine Gesichtscreme nehmen? Also es wird schon so das Rundum-Beratungspaket dann eingefordert und da gehören eben diese lokalen Maßnahmen mit dazu.
Also wie das dann verabreicht wird und so weiter, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Darreichungsform, also die Zubereitung. Denn jetzt mit dieser Renaissance der Hormontherapie nehmen viele Frauen auch eben diese alkoholischen Gele. Und da ist ja gerade der Witz, dass das Östradiol durch die Haut geht. Jetzt muss ich Sie natürlich schon fragen, warum geht es aus dem alkoholischen Gel durch die Haut, aus der Creme aber ja nicht, denn das ist ja anscheinend gut bewiesen.
Ja, also es würde auch aus der Creme heraus in die Haut und in den Organismus gelangen, wenn es in höheren Konzentrationen eingesetzt wird. Das ist nur die Studienlage, die uns eben sagt, dass bei einer geringe Konzentration heißt das, was in den meisten Studien eben gezeigt wurde, bei 0,01%
Östradiol.
Also es ist wirklich sehr wenig, ja, Prozent Östradiol, dass da keine Blutspiegel bei sachgerechter Anwendung, heißt Gesichtshaut, Dekolleté, aufgetreten sind. Wenn man höhere Konzentrationen verwendet, würde man ganz sicher was messen. Ne? Aber das war ja nicht die Intention. Es war eher die Intention, eine Konzentration zu finden, die keine Blutspiegel macht.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel
durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Okay, und wenn Sie jetzt solche Cremes rezeptieren, verlassen Sie sich dann auf diese Datenlage oder kontrollieren Sie schon die Blutspiegel dann auch nochmal von den Patientinnen? Machen Sie nicht?
Tatsächlich kontrolliere ich keine Blutspiegel. Es ist wie bei jedem Medikament, also eine gewisse Compliance muss ich voraussetzen. Ich überprüfe auch nicht, wie viel Diabetes-Medikament, also wie viel Metformin geschluckt wird. Ich sage nur, so und so viel soll das sein oder wie mein Antibiotikum genommen wird. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu überprüfen. Es ist schon so, dass das, was ich empfehle, an Dosis einzunehmen, ich auch davon ausgehen kann, dass das dann so erfolgt.
Und das bezieht sich dann vor allen Dingen auf die Fläche?
Auf die Fläche und auf die Konzentration. Aber die Konzentration gebe ich ja vor.
Die rezeptieren Sie.
Weil das ja rezeptpflichtig ist, ein topisches Östradiol. Und die Anwendung ist dann schon vernünftig.
Ja. Mhm. Aber jetzt kommen wir doch mal zur Sache. Was macht denn Östradiol topisch auf der
warum
Haut?
Wollen wir es denn überhaupt?
Warum wollen wir das? Ja. Oder warum könnte es sich lohnen, drüber nachzudenken, wenn man denn auf den Anti-Aging-Zug aufspringen möchte?
Ja, wir haben ja viele Probleme, die uns mit der Hautalterung erreichen. Das geht von oben los mit dem Trockenwerden der Haut, dass die Haut dünner wird, weniger Schichten aufweist. Und dann so die Kernproblematiken, dass das Kollagen abgebaut wird und die elastischen Fasern, das ist dann im Unterhautgewebe. Und dadurch haben wir eben dieses Kränkelige der Haut und das Herabfallen des Gesichtes, der Schwerkraft folgend. Und da sind wir besonders, wenn es um das Östradiol geht, daran interessiert, im Unterhautgewebe das Kollagen anzuregen. Denn für weiter oben, so Moisturizer, Feuchthaltefaktoren, da haben wir genug schöne Angebote. Aber das Kollagen in der Tiefe zu erreichen, dass da ein Neuaufbau stattfindet durch etwas, was man obendrauf tut, oberhalb der Basalmembranzone. Das ist schon faszinierend.
Das ist auch was ganz Besonderes, ne?
Ja.
Ich finde ja, wenn ich jetzt mal von mir sagen darf, das Unangenehmste am sich verändernden Gesicht, das einen anguckt, sind nach meinem Empfinden, dass die Mundwinkel so ein bisschen runtersacken und man eigentlich übellauniger aussieht, als man ist. Oder auch diese hängenden, diese Jawline, wie man neudeutsch sagt, die sich verändern. Würden Sie sagen, dass man da tatsächlich mit Östradiol auch was erreichen kann?
Also das gibt verschiedene Stadien der Alterung. Zunächst mal haben wir die trockene Haut und diese Knitterfältchen, die können wir mit verschiedenem ganz gut behandeln, mit Glycerin und mit Hyaluronsäure und so weiter, dass da mehr Feuchtigkeit drin ist und das tatsächlich reduziert schon das Knittern an der Hautoberfläche. Wenn man dann aber mitteltiefe Falten, die sich so ein bisschen eingegraben haben, erreichen will, dann geht das tatsächlich nur über einen Kollagenaufbau in der Tiefe. Das ganz, ganz Dramatische, also das Absinken der Gesichtsfalten.
Das meine ich. Das,
so dieses Sagging dann oder Teebeutelchen unter den Augen und sowas. Also diese dramatischen Effekte, die kann man nur durch ein Facelift regulieren. Das lässt sich nicht durch topisches Östradiol regulieren. Also diese Stadien, die schaffen wir nicht mit topischen Maßnahmen.
Können Sie das dann vielleicht nochmal beschreiben, was man so im besten Fall erreichen kann? Also wo würden Sie da die Grenze ziehen? Das ist ja alles fließend.
Ja, genau. Also man kann mit topischem Östrogen diese kleinen Knitterfältchen und die etwas ausgeprägteren Falten mildern, dadurch, dass man Kollagen nachbaut. Aber dieses Herabsinken des Gesichtes, das lässt sich nur durch ein Facelift regulieren.
In welchem Zeitraum spielt sich denn sowas dann ab? Also wie lange müsste ich das ausprobieren, um sagen zu können, es bringt mir was oder nicht?
Also das können wir auch nur von der Studienlage her sagen. Tatsächlich braucht man durchaus so, also die Studien sind auch auf 6 Monate gemacht. Das sind ganz geduldige Leute, die da damals zu Zeiten, als wir noch Studien am Menschen durchführen konnten, also das ist lange zurück, vor 30 Jahren, da hat man dann bei Östradiol topischer Anwendung eine kleine Probe vorm Ohr genommen. Dann hat man einen fleißigen 6 Monate lang gecremt und dann nochmal eine Probe genommen und konnte dann im Unterschied zeigen, dass Kollagen neu angeregt wurde. Und das ist derartig gut bewiesen, das war sowohl mit Färbungen, dass man Kollagen anfärbt im Gewebeschnitt, als auch in Untersuchungen der Messenger-RNA möglich zu zeigen, dass eine Kollagenneubildung stattfindet. Also das ist wirklich schon ein recht hoher Grad an Evidenz.
Und was ist mit Pigmentflecken und so weiter, ne? Weil es geht ja gar nicht mehr nur um Falten, es geht ja immer auch um diese Ebenmäßigkeit der Haut.
Ja, ja.
Kann Östradiol da auch was für einen tun?
Ja, also die Patienten haben ja oft die Vorsicht auf hormonell bedingte Tumoren im Kopf, aber nicht so ganz im Bewusstsein, dass topische Östrogene Hyperpigmentierungen auslösen können und systemische eben auch. Also bei Einnahme der Pille, bei Hormonersatztherapie, aber auch bei topischen Östrogenen können unregelmäßige Pigmentierungen, insbesondere zu viel Pigment auftreten und das bei den Anwendern, die eine Neigung zu unregelmäßiger Pigmentierung haben. Also da gibt es dieses Krankheitsbild des Melasma, was ja genetisch bedingt ist, was einen manchmal in der Schwangerschaft ereilt und dann später nicht mehr. Gibt es aber auch außerhalb der Schwangerschaft, meist bei Frauen, bei Männern, durchaus auch zu finden. Und das ist sehr unbeliebt, diese Hyperpigmentierung an der Gesichtshaut. Und da würde man dann wieder mit kosmetischen Maßnahmen dagegen müssen. Mhm. Also das ist eine der absoluten Kontraindikationen gegen eine topische Hormontherapie.
Wenn man so eine Neigung zu Melasma hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber umgekehrt, also das finde ich so interessant, denn die Pigmentierung der Haut ist ja auch eine Alterserscheinung, ne? Und wird ja durchaus auch mit fortschreitendem Alter und nachlassendem Östradiol in Verbindung gebracht. Das heißt, in diesem Fall aber deutliches Nein.
Ja.
Gegen Pigmentflecken würde man nichts damit erreichen, beziehungsweise man würde erst gar nicht dafür einsetzen.
Ja, ja, das ist kein Einsatz dafür. Okay. Da haben wir andere Angebote, Ascorbinsäure und was auch alles.
Können Sie denn das so ein bisschen erklären, wie das Östradiol all diese guten Effekte erzielt in der Haut?
Ja, also es gibt tatsächlich Schlüssel-Schloss-Prinzip ist ja so in, ne? Und das passt ja auch für die, für das Östradiol und das hat Bindungsrezeptoren eben, wenn wir es auf die Haut auftragen, an den passenden Stellen auch, die dann in der Haut verantwortlich sind für die Neubildung von Aminosäureketten, die Kollagen wieder aufbauen. Und das ist dann die Basis des Effektes, dass wir wieder aufgepolstert sind im Unterhautgewebe.
Mhm. Ja, wie gesagt, in der Vorbereitung erschien mir alles so einleuchtend, obwohl mein Impuls auch erstmal wäre, Vorsicht, Vorsicht, Hormon ist vielleicht nicht der angemessene Wirkstoff, nur ein bisschen jünger auszusehen. Ne?
Ja, wir haben dann ja aber auch die Patientinnen der Hormonersatztherapie einnehmen. Ne? Wir sind ja jetzt eher wieder auf der positiven Welle Hormonersatztherapie, wenn die Indikation stimmt und man nichts zu fürchten hat, einzunehmen. Und dann haben wir diese Rezeptoren, über die wir gerade sprachen, ja besetzt. Da gibt es kaum Studien, die zeigen, dass ein zusätzlicher Effekt zu erreichen ist. Eine einzige, die anderen konnten das nicht zeigen, dass wenn man dann zusätzlich noch cremt, ne, dass nicht nur von innen, sondern von außen was gegeben wird, ein zusätzlicher Effekt zu erreichen ist. Also wahrscheinlich sind die Rezeptoren besetzt und bei Einnahme einer Hormonersatztherapie hat eine topische Zusatztherapie keinen zusätzlichen Benefit. Da kann man dann aus der Palette der Angebote was anderes auswählen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage an Sie gewesen, weil ich glaube, das haben sich auch gerade schon viele Hörerinnen gefragt.
Ja, überlegt.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, in dem man optimal profitiert. Ne? Das fängt ja an mit der Menopause im Grunde, ne?
Genau, das wäre um die Menopause herum genial. Und wenn man dann startet, dann kann man das gut auch über 10 oder 15 Jahre ausnutzen. Wenn man nicht gerade sich dann für eine Hormonersatztherapie oraler Art entscheidet, dann muss es nicht unbedingt doppelt sein.
Mm. Und es gibt ja auch eine Gruppe von Frauen, habe ich jetzt gesehen, in den Studien, die nicht profitiert, ne? Und das hat was mit Urlaubsgewohnheiten zu tun, oder?
Ja, ja, ja. Dummerweise ist es so, dass sehr starke, wir haben ja verschiedene Ursachen für die Alterung, die von innen kommende genetische Alterung, dann die von außen kommende und unter diesen sogenannten extrinsischen Alterungsfaktoren, also Schadstoffbelastung der Haut und Rauchen und UV-Strahlung, gerade dieser blöde UV-Strahlungsfaktor, der Hautalterung auslöst, da kann das Östradiol nicht ausreichend Effekt erreichen. Also bei sehr stark lichtgeschädigter Haut hat Östradiol dann keinen Effekt mehr.
Das ist diese Haut, die...
ist diese Schwimmbadhaut und die Menschen, die sehr viel im Freien und eben auf den schönen Sonneninseln gewesen waren. Man sieht das ja schon an dem doch dann sehr, sehr starken und vorgealterten Faltenbild. Also da können wir nicht zusätzlich durch Östradiol dann eine Besserung erzielen.
Mhm. Zu möglichen Alternativen kommen wir gleich noch. Ich wollte Sie jetzt aber einfach nochmal ganz konkret fragen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir haben eben schon über die Ängste und so weiter gesprochen. Ich glaube, Brustkrebs haben Sie auch schon erwähnt.
Ja.
Aber was liegt denn oben auf bei den Risiken und Nebenwirkungen?
Und tatsächlich, also die Sorge bei den Anwendern. Ne? Also ich als Therapeut habe da keine Sorge. Ich frage nur einmal nach, ob da was in der eigenen Anamnese ist. Und dann ist das auch sicher bei diesen Konzentrationen, in denen wir es rezeptieren. Aber selbst in den Köpfen der Anwender kann eben die Sorge von Brustkrebs drin sein und Hyperpigmentierungen ist ein Problem. Alles andere wird sehr, sehr theoretisch diskutiert. Es gibt noch ein Krankheitsbild, wo die vordere Haarlinie zurückweicht. Jetzt kommt ein blöder Medizinausdruck. Die frontal fibrosierende Alopecia Kossar. Das wird diskutiert im Zusammenhang mit Hormonanwendungen, aber auch bei oraler Hormonersatztherapie, nicht nur bei der topischen Anwendung, dass das an der Haarwurzel Irritationen auslöst, gerade oben am Haaransatz.
Okay, also das sind die Risiken, über die Sie sprechen. Welchen Frauen verordnen Sie es denn auf gar keinen Fall?
Frauen mit Brustkrebs in der Anamnese oder Angst davor und denen mit Melasma, also mit den unregelmäßigen Pigmentierungen.
Da war es wieder.
Ja.
Mhm. Dann ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um nochmal über Alternativen zu sprechen. Ne? Also jetzt haben wir das Östradiol abgearbeitet, aber es gibt ja einzelne Wirkstoffe, bei denen bewiesen ist, dass sie Fältchen glätten und auch die Kollagensynthese anregen. Neben Östradiol sind es ja zum Beispiel Retinol und die Vitamin-A-Säure. Die kommen ja auch in Kosmetik vor.
Ja.
Im Vergleich zu diesen beiden genannten, wo würden Sie denn da das Östradiol einordnen von der Potenz, also von dem, was man damit erreichen kann?
Also vom Evidenzgrad definitiv gleich und auch vom Wirkprinzip bei der geeigneten Population gleich stark und gleich gut. Nur kann ich eben Retinol und Retinaldehyd in Kosmetika auch einsetzen bei der Hautalterung, bei UV-Aging. Natürlich dann nur abends und mit Sonnenschutz morgens, weil die Hautschichten ein bisschen dünner und zarter werden. Und dann würde ich auch da lieber auf die Präparate gehen, die ich rezeptieren kann, die also etwas stärker sind und nicht aus der Kosmetikseite stammen.
Und das ist eine Frage der Konzentration, ne? Das müssen wir, glaube ich, einmal dazu sagen.
Und der Irritation der Haut, ne? Also bestimmte Substanzen darf ich nur rezeptieren, weil sie auch etwas reizen können. Da muss ein bisschen stabilerer Hauttyp da sein und die Anwendung entsprechend auch passen. Und dann nehme ich schon gerne, weil effektiver die, die ich rezeptieren kann. Und die passen eben auch für die UV-gealterte Haut. Diese Optionen habe ich beim Östradiol nicht. Dafür ist das Östradiol auch für sehr empfindliche Hauttypen geeignet. Also eine atopische, also ist gleich Neurodermitis-Neigungshaut, die kann ich jetzt nicht mit Vitamin-A-Säure-Präparaten höherer Konzentration behandeln. Dann bin ich super mit einem Östradiol aufgestellt, was wirklich auch sehr pflegend ist und zudem noch hydratisierende Nebeneffekte an der Hautoberfläche hat.
Und wenn Sie sagen, von der Evidenz gleich gut, meinen Sie dann gleich gut untersucht oder gleiche Wirkstärke?
Ja, gleich gut untersucht und gleiche Effekte auf den Kollagenneubau. Ja.
Und wenn ich jetzt sozusagen meine kleinen und so mittleren Fältchen behandle und dann aber vielleicht doch denke, möglicherweise möchte ich hier doch noch irgendwie frischer aussehen. Mhm. Wenn wir jetzt diese evidenzbasierten Anti-Age-Methoden, wo man was aufträgt, also diese topischen Methoden uns angucken, was wäre dann von dort aus betrachtet die nächste Stufe, die man zünden könnte?
Also dann kommt ja die ganze Palette der Radikalfänger, ne? Das ist ja auch so ein Interminus und die Radikalfänger, die die UV-Schädigung abfangen, also freie Sauerstoffradikale in der Tiefe der Haut, also in der Epidermis neutralisieren können. Da ist der Klassiker die Ascorbinsäure, die ist wirklich auch ganz hervorragend untersucht, also von der Evidenzlage sehr gut. Und da ist der kleine Pferdefuß, dass man die schon ordentlich einsetzen muss, also so Konzentration von 5% ist schon heavy. Das schmeckt auch schon sauer dann, ne, wenn man das auf die Lippen bekommt. Und das reizt ordentlich, also ist auch nicht für die atopische Haut geeignet, aber ganz hervorragend auch Kollagenneubau nachgewiesen und sehr gut für die Hyperpigmentierungen der Haut. Also es hat so einen Bleaching-Effekt auch, dass unregelmäßige Pigmentierungen reduziert werden. Und dann gibt es noch viele, viele Radikalfänger, die wunderbar aus der Pflanzenwelt und aus der Natur kommen, die aber doch relativ schwach vom Effekt sind und wo wir ja auch kennen, dass dann so 5 oder 6 schöne Pflanzenstoffe zusammen in eine Anti-Aging-Creme gegeben werden, weil sie eben allein nicht so sehr effektiv sind und zusammen in der Mixtur dann gewisse Effekte zeigen können. Die sind oft dann in vitro gezeigt, also nicht so die Studien am Menschen selbst, die wir vom Evidenzgrad natürlich noch höher einschätzen als die in der Zellkulturschale.
Wo muss ich denn die Fruchtsäuren einsortieren? Das ist ja auch immer noch so ein Stichwort.
Ja, ja, da gibt es die ganz niedrig konzentrierten, auch mit einem sehr schönen Effekt, die 2-4%ig eingesetzt werden. Die machen auch ein gutes Abschälen der Hautoberfläche. Da kommt diese Terminus Glow rein. Also wenn wir so kleine Schüppchen noch auf der Haut haben, dann bricht das die UV-Strahlung. Die Haut sieht ein bisschen fahler aus. Und wenn man die alle schön entfernt haben und die Haut ebenmäßig ist, dann sehen wir auch strahlender aus. Und diese Effekte können die Glykolsäurepräparate sehr gut erreichen und auch einen guten Feuchthalteeffekt, dass die Hautoberfläche ein bisschen aufballoniert wird im obersten Schichtstratum, Corneumschicht, dann durch diese Glykolsäuren oder Fruchtsäuren. Und höherprozentig macht sie natürlich schon ein Peeling, ne? Also ein mitteltiefes oder gar tiefes Peel. Das ist dann ja aber auch schon verletzend oder irritierend an der Hautoberfläche. Und das wird dann bei der Kosmetikerin durchgeführt und ist schon eine intensivere Behandlung, also eine Kabinenbehandlung, die nicht nur in Cremes frei verkäuflich ist.
Hat aber ja alles noch nichts zu tun mit eben diesen Laser und diesen Mikroverletzungsverfahren, die ja im Augenblick total beliebt sind.
Genau.
Also kann man das so sagen, dass das dann wiederum die nächste Stufe wäre?
Ja, also das nennen wir dann minimalinvasiv. Also bisher waren wir ja mit diesen topischen Angeboten beim Nicht-Invasiven. Und minimalinvasiv wäre dann ja noch nicht ein Facelift, sondern das dazwischen. Und das kann also so ein Dermaroller sein. Also so sieht aus wie so ein kleiner Tapetenroller mit so Spikes dran, den man auf der Gesichtshaut hin und her bewegt und dann kleine Defekte setzt, die Wachstumsfaktoren anregen und die Heilung anregen. Und
das sollte man aber besser auch nicht selber machen, ne?
Und nicht über eine Pickelhaut drüber, ne? Und über diesen gewissen Entzündungsreiz dann auch wieder aufballonieren die Haut und die auch die Möglichkeit geben, über diese kleinen Defekte Sekundärsubstanzen aufzutragen, die dann tiefer einziehen sollen. Und sowas kann man auch mit Lasern erzielen, die dann Defekte an der Haut setzen, sodass man dann Substanzen in der zweiten Linie auftragen kann.
Ich möchte gerne noch mal ein bisschen konkreter werden beim Östradiol. Gibt es da auch Fertigpräparate? Ich habe gesehen, Linoladiol mit 100 Mikrogramm 0,1, das wäre ja genauso eine Dosierung.
Das wäre ein Fertigpräparat, das aber 0,1 wäre mir echt noch zu viel. Ich würde 0,01, also noch eine 0, dazugeben. Also wenn man das verwenden möchte, kann man das runter rezeptieren noch in eine Grundlage, dann hat man diese Konzentration. Das ist eine Option oder man mischt eben etwas in eine Grundlage, die man gut findet. In der 0,01er Konzentration ist halt nun mal meine Lieblingskonzentration, weil die meisten Studien damit liefen und ich mich dann auch sicher fühle, dass keine Blutspiegel entstehen.
Mhm. Und sagen Sie, ich habe schon den Eindruck, dass man nicht bei jedem Hautarzt, jeder Hautärztin da einen guten Ansprechpartner hat, wenn man vielleicht mit dem Bedürfnis, dieses Thema Östradiol mal anzusprechen, in eine Praxis kommt.
Ja.
Gibt es da einen Ort, wo man wie so ein Verzeichnis finden kann von Ärzten, die sich damit auskennen? Oder ist das alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda?
Ja, also wir bemühen uns eben in vielen Bereichen der Dermatologie dann Trainings und Zertifikate zu erstellen von unseren Arbeitsgruppen. Da gibt es die Deutsche Dermatologische Akademie, die trainiert in Laser, in operativer Dermatologie, in ästhetisch-rekonstruktiver Dermatologie, in dermatologischer Kosmetologie. Und da sind wir immer fleißig und machen Trainings und da gibt's ein ganzes Curriculum. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man dieses Zertifikat ästhetische Dermatologie und Kosmetologie, was man in die Praxis verwenden kann und aushängen, ne? Sodass zumindest die Menschen, die in der Praxis sind, sehen, kann ich das denn hier ansprechen auch? Diese Frage, kann man was tun gegen meine Hautfältchen und bin ich da gut beraten? Sonst dürfen wir ja die Mitglieder unserer Gesellschaft, ne? Da gibt es eine Arbeitsgruppe Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie und die Mitglieder unserer Arbeitsgruppe dürfen wir nicht offen ins Internet stellen. Ja? Insofern ist es nicht ganz einfach, dann für den Verbraucher das zu finden.
Ja, das ist ja bei den Gynäkologinnen, die Mitglied in der Menopausegesellschaft sind, das kann man auch nicht bei der Menopausegesellschaft abfragen. Nee. Aber ich vermute, dass das Zertifikat, von dem Sie gerade gesprochen haben, dann doch auf den Websites der Ärztinnen und Ärzte zu finden ist. Ne?
Ganz genau. Und die Praxisbesonderheiten werden ja schon auch ausgelobt. Ne? Also es wird dann auch auf der Seite, die man ja heutzutage alles sehr schön findet im Internet, wird ja auch betont, ob das angeboten wird, ob es ein Schwerpunkt der Praxis ist.
Und ähnlich ist es ja mit den Apotheken. Es macht ja auch längst nicht jede Apotheke gerne solche Salben oder hat Routine in der Herstellung dieser Salben.
Ja,
Ich nehme mal an, dann kriegt man wahrscheinlich einen Tipp vom rezeptierenden Arzt oder Ärztin. Können Sie aus dem Kopf sagen, was so ein Produkt dann ungefähr kostet?
Das kostet so 30-50 Euro, wenn man so 50 Gramm rezeptiert. Ne? Das ist quasi in der Range, die Kosmetiker haben.
Ja. Also ungefähr dasselbe. Ne?
Ja.
Was man auch für ein hochwertiges Retinol oder was weiß ich, Produkt.
Ja, für ein Mittel nicht ganz hochpreisig. Nee.
Mm. Wir sind jetzt schon ganz schön weit gekommen, aber was ich gerne nochmal fragen wollte, es gibt ja zur vaginalen oder vulvovaginalen Anwendung diese Östriol-Cremes sind das.
Ja, ja.
Weiß man da was drüber? Das ist ja wesentlich schwächer wirksam. Ist das irgendwie untersucht, was die an der Haut machen?
Ja, die sind wesentlich schwächer wirksam. Da gibt es ganz wenige Vergleichsstudien, dann höher konzentriert, damit man überhaupt sieht. Also in den Studien 0,01% Östradiol lief Östriol 0,3 oder sowas, also wesentlich höher konzentriert, damit man überhaupt einen Effekt sieht, geht damit auch, hat ein bisschen mehr Hyperpigmentierungen ausgelöst, hat sich deshalb nicht ganz so durchgesetzt.
Ich hätte gern noch mal gewusst, ich habe ja am Anfang gefragt, ob Sie das auch so wundert, wie wenig darüber gesprochen wird. Mhm. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, glauben Sie, das wird jetzt kommen? Das wird jetzt mehr werden, sozusagen als Nachklapp der ja beliebteren Hormonersatztherapie?
Ah, das wäre toll. Ich sehe den Trend jetzt nicht, dass es vermehrt nachgefragt wird, weil die Statistik einfach so bleibt, dass jede 10. Frau Brustkrebs entwickelt, ja. Und diese Sorge und das Wissen im Verwandtenkreis und bin ich da vielleicht auch betroffen und so. Das ist schon ein starker Hemmschuh, muss man sagen. Und die Sprechstundensituation ist so, dass oft die Frau gegenüber sitzt und sagt, also gegen Alterung kann man doch nichts tun, oder? Fragezeichen, ja.
Ja.
Und dann kann man einsteigen und sagen, ja, da kann man was tun. Nehmen Sie Hormonersatztherapie, wenn nicht, wie stehen Sie zu dem und dem? Aber man kommt immer so von hinten durch
die Brust ins Auge.
Ja, genau. Also man kommt immer nur so vom Eck hin, ne, dass viele Menschen sich gar nicht trauen zu fragen, da kann man doch was tun.
Mm.
Ja, oder es kommt die Frage, was nehmen Sie denn eigentlich? Ja,
also das hätte so ich Sie bisschen, jetzt zum Ausstieg
bisschen
gefragt.
Bisschen ums Eck rum gefragt.
Ja,
ne? Also
ja.
Ich muss das doch akzeptieren oder muss ich nicht? Fragezeichen. Und dann kann man einsteigen und sagen, nee, müssen Sie nicht.
Ja, aber also das möchte ich jetzt, das ist so lustig, weil das steht hier als meine letzte Frage.
Ja.
Was nehmen Sie denn?
Ja, also trotz atopischer Haut nehme ich furchtbar gerne Vitamin-A-Säure-Präparate abends, weil wir ja in den Wechseljahren das Probleme kriegen, dass wir wieder ein bisschen Pickeln entwickeln. So ein Ausdruck, die Acne Venenata, wenn das Testosteron ein bisschen höher ist dann als die Östrogene. Und dann muss man gegen diese Pickelchen was tun und neben eine östradiolhaltige Zubereitung dann habe null Probleme mit Hyperpigmentierung.
Die nehmen Sie morgens?
Den nehme ich morgens. Im Urlaub würde ich sie nicht nehmen, auch wenn ich keine Hyperpigmentierungsprobleme habe. Und vertrage leider keine Ascorbinsäure, nehme natürlich einen Lichtschutz und auch sehr gerne als Moisturizer Glycerin, weil Urea an der Gesichtshaut ja ein bisschen reizt. Also das finde ich auch toll in der Winterszeit dann.
Das ist Ihr Programm?
Ja. Lichtschutz, topisches Östrogen, Vitamin A-Säure. Gerne nehme ich das abwechselnd. Vitamin A-Säure verträgt man auch nicht jeden Tag. Also abwechselnd mit einem Östradiol-Präparat abends und morgens eben Lichtschutz und einen guten Moisturizer bei so strohtrockener Haut. Also Glycerin ist mein Number One.
Ach, das ist ja toll.
Ja.
Mein Number One ist ja Harnstoff, aber das finde ich jetzt total interessant,
das ist
dass Sie das, sind beides tolle, tolle Wirkstoffe.
Ja.
Super, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben und uns dann noch Ihre Hautroutine verraten haben. Ich bin begeistert.
Sehr gerne.
Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit dem topischen Östradiol.
Ja, ja, drücken Sie uns die Daumen, ich finde es gut.
Wir werden sehen.
Ja.
Also, danke, Frau Professor
Dankeschön.
Bayer.
Dankeschön, ja, wiederhören.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.